Ich zähle nicht runter.
Jetzt hat er gerade runtergezählt, bis er die Aufnahme gestartet hat. Was soll das? Was soll das denn?
Auf Record und du weißt dann gar nicht, wann ich angefangen habe zu recorden.
Ja, genau, das ist doch das Lustige daran. Hallo und willkommen zur 31. Folge von Code Culture Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid beim besten Podcast aus Pfaffenhofen über Nerdkultur und Gartenarbeit.
Mein Name ist Markus und dein Name ist?
Lukas.
Genau, und wir sind beides Informatiker und wir reden beide
Deutsch.
Deutsch und einmal die Woche Deutsch über, ich rede eine andere Sprache.
Obwohl, auch. Nächste Woche?
Nächste Woche wird
kleiner Spoiler.
Englisch, kleiner Spoiler. Nein, wir reden einmal die Woche über Nerdkram, über News und über technische Dinge, die wir als wertvoll erachten, sie mit euch zu teilen. Und ja, lass uns doch gleich einsteigen.
Ja, würde ich auch sagen. Feedback, also das ist doch super.
Rückblick. Wir erzählen am Anfang immer so, was hat sich denn mit den Themen getan, die wir so die letzten Wochen besprochen haben. Und da ist tatsächlich was Erfreuliches passiert. Wenn du dich noch erinnerst, wir hatten eine News, dass Apple den Fremdfirewalls verbietet, den Traffic der Apple-eigenen Applikationen zu sehen. Und das
haben wir das besprochen?
Ja, das haben wir besprochen. Also okay. in der aktuellen Big Sur.
Ach ja, stimmt.
Genau,
jetzt,
da wäre es so gewesen, dass wenn wir zum Beispiel Little Snitch oder eine andere Firewall installieren, dass man dann den Verkehr von einigen Apple-eigenen Anwendungen, dass man den nicht
kontrollieren
und tracken kann. Mhm. Also der wäre völlig transparent am System vorbeigegangen. Und das haben sie jetzt rausgeworfen. Also da hat wohl der mediale Aufschrei, der da entfacht wurde, Wirkung gezeigt und der Verkehr fährt jetzt komplett an allen externen Firewalls vorbei, was ich sehr wichtig und sehr gut finde. Weil letzten Endes müssen wir haben ja auch macOS als Entwickler im Einsatz und wir müssen natürlich wissen, welcher Verkehr geht von wo nach wo.
Richtig.
Das ist einfach sicherheitstechnisch relevant. Also freut mich, dass Apple da eingehakt hat.
Zurückgerudert ist.
Genau. Und dann hatten wir letztes Mal ein bisschen kritisch über WhatsApp gesprochen. Das sollten wir nicht zurücknehmen. Aber es ist wohl so, dass die Tatsache, dass man das WhatsApp-Daten mit Facebook teilen kann, die ist gar nicht so neu. Also die wird jetzt mit den neuen AGBs oder den neuen Privacy-Regularien gar nicht durchgesetzt. Das geht schon.
Okay.
Und die jetzige Änderung bezieht sich hauptsächlich auf Facebook for Business und WhatsApp for Business, dass diese zwei Services besser miteinander arbeiten können.
Ist
eigentlich gar nicht so groß. Also wer da ein bisschen genauer nachschauen möchte in der aktuellsten Episode von Dithering, wobei die kommen irgendwie zweimal die Woche raus, ich schaue nochmal kurz, welche das war, The WhatsApp Narrative vom 15. Januar.
Naheliegend.
Genau, wir haben da den Podcast verlinkt. Da gehen Ben Thompson und John Gruber noch mal ein bisschen detaillierter auf die Problematik ein. Long story short, für Europäer verändert sich gar nicht so viel, weil über die DSGVO wir da schon relativ starke gesetzliche Rahmenbedingungen haben. Nichtsdestoweniger ist es ein guter Grund, seinen Messenger vielleicht mal zu wechseln und zu was Sinnvollerem zu gehen. Als zu WhatsApp, da haben wir ja letztes Mal genug Alternativen gezeigt.
Genau. Ich bin jetzt auch auf Signal.
Sehr gut. Aber ich glaube, wir schreiben immer noch über iMessage.
Genau, wir schreiben immer noch.
Bequem, wie man.
Oh, was? Meine Mom ist bei Signal.
What?
What? What?
Sie hört uns im Podcast.
Ja, ich glaube auch. Ich bin gerade in Signal gegangen. Jetzt hat er mir gesagt, Mama ist in Signal. What the
jetzt
fuck?
Jetzt kriegst du wunderschöne Boomer-Memes per Signal geschickt.
Krass, als ob meine Mom den App Store öffnen konnte.
Jetzt unterstell mal nicht, dass Menschen über 50 nicht in der Lage sind, irgendwie sinnvolle Dinge mit dem Handy zu tun.
Ja, okay.
Dein iPhone wurde von Menschen über 50 designt und entwickelt.
Ich bin jetzt schon überrascht, muss ich sagen. Also heftig, geil.
Ja, dann freu dich auf sicheres Schreiben mit deiner Mutter.
Ja.
Und auch sicherer geworden ist so ein bisschen vielleicht TikTok.
Okay.
Auch da haben wir ja letztes Mal gesagt, dass das TikTok für Minderjährige durchaus vielleicht ein bisschen toxisch und nicht so ganz geeignet ist. Und TikTok hat auch darauf jetzt irgendwie reagiert, wahrscheinlich nicht wegen unserem Podcast, sondern weil es gerade. Ja, genau,
sicherlich.
Wegen unserem Podcast.
Ja.
Und die Profile von Mitgliedern, also von Mitgliedern dieses Netzwerkes unter 16 Jahren, sind jetzt standardmäßig privat. Ich finde es zu wenig.
Ich finde es auch zu wenig. Also ich muss sagen, Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema und vor allem für TikTok ein sehr großes Thema, weil ich glaube, da gibt es schon ein Problem auch. Und ich finde, es ist ein richtiger Schritt, aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen.
Genau, weil letzten Endes kann trotzdem jeder Profilbesitzer diese Standardeinstellung zwar jetzt erstmal die ersten Nutzungstage so lassen, wie sie sind, aber sobald man den Knopf findet, sein Profil öffentlich zu stellen, ist es wie bisher. Und ich glaube, wenn man jetzt so den Mitteilungsdrang von durchschnittlichen Teenagern auf sozialen Medien im Hinterkopf hat, dann wird dieser Knopf wahrscheinlich sehr früh gedrückt. Also ich glaube nicht, dass es das Problem nachhaltig löst.
Ja, ich auch nicht.
Es ist aber sicherlich jetzt mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich wäre es besser, dass man diese Profile überhaupt nicht mehr öffentlich machen kann oder dass es wie ein wie auch immer geartetes Verfahren gibt, um sicherzustellen, dass keine Volljährigen die Profile der Minderjährigen hier sehen.
Ja.
Also da bitte nachbessern. Das ist
obwohl das natürlich auch, also es geht ja auch viel bei TikTok um diese Kultur und um dass jeder quasi so ein Star
kann. Genau. Also es ist ja. Schon eine gewisse, also TikTok lebt ganz stark von der Demokratisierung. Fußnote, deren Viralität ausschließlich über Algorithmen gesteuert wird. Da muss man auch noch mal ein bisschen nachschauen, warum das so ist und was das bedeutet. Aber letzten Endes, ich gebe dir recht, ist jeder Riegel, der die Profile weniger öffentlich macht, ist erstmal ein Schuss ins eigene Knie für TikTok. Weil sie sind darauf angewiesen, eine gewisse Viralität und Öffentlichkeit zu erzeugen. Ja. Anders funktioniert dieses Produkt nicht. Und letzten Endes geht es dann in das Geschäftskonzept oder generell in das virale Konzept von TikTok. Und wahrscheinlich muss da auch, wie so oft der Gesetzgeber, Dinge tun, um sowas zu verhindern.
Ja, ich muss übrigens zurückrudern von der Signal Nachricht, dass meine Mutter drauf ist.
Oh nein.
Es ist die alte Nummer.
Und die hat jetzt irgendein neuer Typ in
und die hat, nee, das ist irgendein Deutscher tatsächlich, der jetzt seit schon einem Jahr oder so mit so einer zusammen ist. Und wir konnten die Beziehung, also alle aus unserer Familie konnten die Beziehung quasi nachvollziehen.
weil die Nummer noch in den Adressbüchern war und er auf allen sozialen Medien die Dinge geteilt hat.
Richtig, und dann hat er halt immer in sein Profilbild sie und dann im WhatsApp-Status war dann immer, oh mein Gott, Sarah oder so, 22.11. irgendwie sowas.
Ja, sehr schön. Also jetzt kannst du dem unbekannten Fremden, der die alte Nummer deiner Mutter hat, auch auf Signal sichere Nachrichten schicken.
Ja, genau.
Frag ihn doch mal, wie es seiner Freundin geht.
Ja, nee, es hat jetzt hier die Person geschrieben, wer bist du? Und hier ist die Freundin von, hier den Namen, einen männlichen Namen einfügen. Okay.
Oh, das ist schön, wenn Freundinnen die Nachrichten ihrer Freunde lesen.
Ja, ich verstehe jetzt gerade auch nicht. Ich dachte die ganze Zeit, ist ein Kerl, vielleicht ist es doch ein Mädchen. Warum ist denn die jetzt am Handy von ihm? Oder?
Ja, ich weiß toxische es nicht. Beziehung, man weiß.
Ja, vielleicht sie überprüft ihn oder genau, so. Ja,
jede neue Nachricht ist natürlich die.
Aber es ist auch sehr cool.
Geheime Geliebte.
Ich glaube, darüber könnte darüber so ein Buch schreiben oder so einen Film drehen. So.
Über ihn? So.
Ja, genau. So. Ja. Aus meiner Perspektive so, ich habe eine Beziehung, einen Lebenslauf mitbekommen von einer Person, die vorher die Nummer meiner Mom hatte. Genau. Okay, kommen wir zu den News, würde ich sagen.
Kommen wir zu den News. Da ist eine Nachricht in der Tech-Szene ein bisschen viral gegangen, dass es in Telegram ein Backdoor gäbe.
Der nächste Messenger.
Ja, also da mal ein bisschen aufgearbeitet. Telegram ist ein Messenger und dieser Messenger, der hat sich in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, dass er über dieses Broadcasting-Feature verfügt. Das haben wir in der letzten Folge zu Genüge diskutiert.
Hört euch die letzte Folge an.
Und ist deshalb relativ stark verbreitet. Und ein Sicherheitsforscher hat herausgefunden, dass der Zufallszahlengenerator unter gewissen Umständen deterministische Zahlen liefert und generiert.
Also leicht berechenbare Zahlen,
genau,
richtig?
Genau, leicht berechenbare Zahlen. Ja. Das bedeutet, also wer sich mit Kryptographie ein bisschen auskennt, die Basis für solche Schlüssel sind immer zufällig generierte Primzahlen. Und wenn diese Zufälligkeit nicht gegeben ist, dann ist es relativ einfach oder es wird einfacher, die Nachrichten dann abzufangen und zu entschlüsseln. Und das ist hier wohl passiert. Und während der Autor dieses Artikels ein bisschen, ja, ich sag mal, über Ziel hinausgeschossen ist, meiner Meinung nach, muss man es durchaus ernst nehmen. Also in dem Moment, wo diese Zufallszahlen nicht richtig generiert werden, ist es halt kein sicheres Medium mehr. Das heißt, mit einer gewissen Energie kann man auf die Nachrichten zugreifen.
Das ist nicht gut.
Nee, das ist nicht gut. Und Telegram hat sich da auch schon geäußert.
Ah, okay.
Und die Argumentation war die, dass es auf...
Dass wir einen Backdoor einbauen wollten.
Genau, dass wir einen Backdoor einbauen wollten und damit der russischen Regierung nein, so ist
nein,
es
nicht. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht unterstellen.
Genau, es geht darum, dass die Geräte, die nicht sehr leistungsstark sind, dass man denen ein bisschen nachhilft, um schneller diesen Key zu generieren. Ob das jetzt so das mega geile Argument ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ist schwierig. Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte kein Ill-Intent unterstellen.
Erstmal nicht, aber es ist auf jeden Fall unglücklich. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
Ja.
Also der Artikel heißt The Most Backdoor-Looking Bug I've Ever Seen. Ich würde es ein bisschen niedriger einordnen. Tatsächlich würde einfach sagen, die Security von Telegram ist nicht
so sicher.
Der Weisheit letzter Schluss und ist nicht State of the Art. Das ist vielleicht die
nicht
gesunde,
immer.
Nicht immer, genau. Das ist vielleicht die gesunde Kurzzusammenfassung.
Okay.
Gut.
Was ist das denn? Die nächste News.
Die nächste
auch wieder Cryptocurrencies, was?
Ja, nein, okay. Nicht Cryptocurrencies, sondern,
nee, was steht denn hier?
Sondern Uncensorable Web. Also, das fängt jetzt, das ist ein ganz guter Aufhänger. Kennst du PsyUp?
Nein.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Wissenschaft ein Problem hat, nämlich ein Problem mit kommerziellen Verlagen. Also wenn in Deutschland ein Forschungsteam irgendwie eine wichtige Erkenntnis hat, dann schreiben die darüber ein Paper. Und meistens ist es so, dass es dann exklusive Verträge mit Verlagen gibt, zum Beispiel Elsevier oder Springer. Und diese Verlage, die haben dann das Recht, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nur gegen Geld zu verkaufen.
Mhm.
Und das ist aus meiner Sicht ziemlich doof und aus der Sicht der Wissenschaftler meistens auch.
Ja.
Und deswegen gibt es da ein, muss man sagen, illegales Projekt namens PsyHub, bei dem hauptsächlich tatsächlich Wissenschaftler alles, was so an Papers rumliegt und in ihrer Reichweite steht, einfach hochladen.
Ah, ich verstehe.
Sodass andere Menschen es runterladen können und damit letzten Endes raufkopieren.
Ich glaube, damit hast du mir schon mal erzählt oder so.
Genau, also man darf auf keinen Fall PsyUp verwenden, weil dann würde man sich ja die 40 Euro für Springer sparen, die Springer dadurch verdient hat, dass sie eine PDF gemacht haben.
Genau.
Das wäre natürlich unglaublich fatal
doof. Und doof. Ja. Für Springer.
Ja, für Springer. Und Problem von PsyUp ist, dass es halt keine einheitliche URL gibt, die mit der PsyUp dauerhaft erreichbar wäre, weil diese DNS-Einträge halt immer den IPs folgen müssen, wo jetzt halt PsyUp gerade erreichbar ist.
Mhm.
Weil natürlich gewisse rechtliche Konsequenzen dafür sorgen, dass dieser IP ständig wechselt.
Richtig.
Genau, und da gibt es jetzt ein neues Prinzip, ein Namebase nennt es sich, und die Idee dahinter ist, dass man sozusagen eine Art DNS oder so eine, wie heißt denn das, wenn man seinen Router ins Internet stellen möchte, dünn DNS,
ja,
dass das dann auch im großen Internet passiert. Und zwar ohne, dass man jetzt große Software installieren muss oder seinen DNS hacken muss, sondern das ist dann letzten Endes ein dezentral arbeitender Service, den Namebase dazu zur Verfügung stellt. Und das fand ich relativ interessant.
Aha,
und damit
cool.
Funktioniert jetzt zum Beispiel PsyUp wieder oder dauerhaft, damit man ohne an irgendwelchen dubiosen Quellen vorbeischauen zu müssen an diese URL kommt. Ja. Also ist jetzt vielleicht nicht der beste Aufhänger, den jetzt Sinestack.com für diesen Artikel gewählt hat. Der Link ist auch in den Shownotes. Allerdings diese zwei Technologien stoßen jetzt hier zusammen. Einmal die Bewegung, dass freies Wissen oder Wissen generell frei zu sein hat, und die technische Lösung, dass man eine Art DNS hat, welches unabhängig und hochdynamisch auf Veränderungen der IP dahinter reagieren kann.
Jetzt meine Frage, warum ist das denn unter Cryptocurrencies eingeordnet, dieser Artikel?
Weil wahrscheinlich der Typ, der dieses Ding kuratiert hat,
Keine Ahnung davon hat. Ja, das kann gut sein.
Ja.
Wahrscheinlich kam irgendwo Krypto vor und dann...
Ja, genau. Und dann hat
Cryptocurrency, ja. Okay.
Also gute Praktikanten finden, weißt du ja. Ist schwierig.
Ja. Kommen wir zum nächsten...
zum nächsten Doppelthema.
Ja.
Und zwar zwei große Messen, die in der Vergangenheit immer stattgefunden haben. Einmal die CES in Las Vegas und gleichzeitig die NAMM-Show ebenfalls in Las Vegas oder mit ein bisschen Zeitversatz. Die können dieses Jahr nicht stattfinden aus den bekannten Gründen.
Mhm.
Und diese beiden großen Messen, die haben sich jetzt virtuell organisiert.
Ja.
Und ich glaube, für uns als Consumer, die da drauf schauen, hat sich da was geändert? Ich glaube nicht.
Also ich habe mir mal die interessantesten Sachen angeguckt von der CES und ich muss sagen, fand ich jetzt nicht so interessant. Also das Einzige, was vielleicht
Das liegt, glaube ich, an den Produkten, die da vorgestellt werden.
Ja, genau.
Aber ich habe jetzt in der Wahrnehmung...
Ach so, also müssen Endes, wir da hin.
Genau, also letzten Endes ist es ja immer so, dass da dann die ganzen Medienleute hinfahren und sich diese Produkte anschauen, und dann wird YouTube überspült von irgendwelchen schlechten Videos, wo die Leute irgendwelche Mikrofone in andere Menschen Gesicht halten und man versteht nichts, weil alles so laut ist.
Ja, ist mega laut, ja, genau.
Genau, also das ist immer so das, was man als Konsument von diesen Messen mitkriegt. Und ich muss sagen, das vermisse ich nicht. Und alles andere habe ich jetzt auch. Also, dass es dann irgendwelche shiny Produktvideos gibt von den Herstellern direkt und die dann eben gemeinsam zu diesem Termin virtuell diese Produkte vorstellen. Ich habe da jetzt keinen.
Ja, es ist wahrscheinlich genau das Gleiche, wie wenn man jetzt sagt, ich gehe auf egal welche Messe, weil, keine Ahnung, man kann den Content ja immer noch später irgendwie angucken oder. Es gibt auch noch irgendwie andere Sachen dafür, die dann online auch verfügbar sind. Aber ich finde, es hat manchmal schon coole Anwendungen, auch dort zu sein, vor Ort. Vielleicht kann man Produkte auch besser austesten als jetzt, wenn man die jetzt im Video anguckt, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, tatsächlich. Also ich war früher auch sehr oft auf der Musikmesse, also sozusagen im deutschen Derivat der NAMM-Show. Und es ist schon nochmal was anderes, wenn man die Produkte dann anfassen kann, ausprobieren. Und da fehlt in gewisser Weise schon was. Und wahrscheinlich wird es deswegen auch nach der Pandemie dann die Messen wieder geben.
Ja, dann kommen wir direkt zur Messe, würde ich sagen. Wenn ich jetzt kurz noch was dazu sagen darf.
Ja, hallo? Klar.
Okay, gut. Also bei der CES sind zwar ein paar coole Konzepte, nichts, was jetzt in den nächsten 2 Jahren, glaube ich, rauskommt, was wirklich cool ist. Das Einzige, was ich sehr lustig fand, war Project Hazel von Razer. Das sind batteriebetriebene Masken, die quasi aktiv die Luft filtern und durchsichtig sind im Mundbereich, sodass man... Die Person halt.
Ja, das sieht relativ affig aus, muss ich sagen. Also ich schaue mal gerade, wie aus so einem schlechten Science-Fiction-Film,
Denen
dann die Münder frei sind. Und ich lese jetzt hier auch, da ist es wohl so, dass da noch so ein Mikrofon und ein Lautsprecher drin ist, dass man.
Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist halt. Das ist halt Tech. Und natürlich ist es RGB auch beleuchtet, wenn es von Razer ist. Sehr cool. Sonst, keine Ahnung, ein paar coole Konzepte, aber ich fand auch nichts irgendwie, also im nächsten Jahr vor allem oder in den nächsten 2 Jahren kommt da auch nichts Krasses raus.
Hast du diese Bildschirminitiative von LG ein bisschen verfolgt? Die wollen jetzt irgendwie so halbtransparente Bildschirme, irgendwie Computerbildschirme und...
Ja, das gibt ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also es gibt ja schon diese halbtransparenten Dinger und es gibt ja auch schon diese Rollable-Dinger, also... Das ist alles schon irgendwie konzeptual schon gefasst gewesen. Ich glaube, da war jetzt auch nichts Krasses Neues dabei.
Ja.
Also zumindest soweit ich weiß. Ich kann da auch falsch liegen.
Letzten Endes sind es halt wieder irgendwelche Iterationen von irgendwelchen Produkten. Und wenn es dafür einen Rahmen gibt, dann soll es mir auch recht sein.
Ja.
Bei der NAMM-Show ähnlich. Also da sind ein paar neue Keyboards vorgestellt worden. aber mehr jetzt auch nicht. Also ja, Keyboards okay. zu Musik machen.
Also 2021 wird wahrscheinlich nicht das Jahr der krassen neuen Tech, nee, sage ich mal. Nee,
es wird vor allem nicht das Jahr der Messen.
Ja, das vielleicht wird, ergibt sich ja noch was in der zweiten Hälfte.
Mal schauen.
Mal schauen.
Apropos Jahr, vor 20 Jahren gab es ein neues Projekt.
Apropos was?
Das war eine mega schlechte Überleitung.
Ja, ich habe es nicht ganz verstanden.
Wir haben über Jahre gesprochen und ich wollte jetzt auf das 20-jährige Jubiläum.
Oh mein Gott.
Von einer der meistbesuchtesten Webseiten weltweit und wahrscheinlich die erfolgreichste Non-Profit-Internetprojekt aller Zeiten, nämlich die Wikipedia, wird 20.
Ja.
Kurzer Applaus. Sicherlich wert. Sehr gut, wir sollten so ein Soundboard haben, wo wir dann lustige
Dinge. Ja, da müssen wir so lachen, Alter. Das wäre geil.
Das ist mega cringe und die Leute würden das einfach nur nerven.
Ich würde es so lustig finden, oh mein Gott, wenn also wir irgendwie nach jedem schlechten Podcasts, Witz.
Ich kenne ein paar Podcasts, die sowas machen und das ist ultra, ultra, ultra nervig.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Also Wikipedia, was ist das denn? Das ist so ein, also letzten Endes und das
also du, ich glaube, wir brauchen nicht Wikipedia jetzt
nein,
erklären.
Nein, aber ich möchte erklären, dass Wikipedia das Wiki-Prinzip erfunden hat.
Das stimmt, ja.
Also dieses kollaborative Arbeiten an Texten gemeinsam mit Diffs und mit einer Revisionierung in Zeiten, als es auch noch kein Git wirklich gab und so. Also dieses Prinzip muss man schon sagen, das ist, glaube ich, eine Sache, die Welt verändert hat. Also nicht nur das Projekt an sich, sondern auch dieses kollaborative Arbeiten und dieses Crowdsourcing. Und unter dem Gesichtspunkt muss ich schon sagen, da hat sich Wikipedia auf jeden Fall gelohnt. Und
ja.
Ich glaube auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr die Welt verändert. Also,
ja,
als ich
definitiv.
In der Grundschule war, da haben wir noch gelernt, wie man Recherche in den Büchereien macht. Und da bin ich jetzt wirklich froh, dass das Wissen der Welt jetzt so kompakt zwischen den zwei unendlich weit voneinander entfernten Buchdeckeln der Wikipedia.
Ich frage mich auch immer, wie das früher Leute gemacht haben. Wenn ich jetzt irgendwas wissen wollte, ging das ja einfach gar nicht.
Also,
ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich möchte es jetzt wissen.
In meiner Kindheit gab es zwei Produkte, die man da digital verwenden konnte. Das war Encarta und der digitale Brockhaus.
Okay.
Also das war dann von Verlagen gepflegtes, kuratiertes Wissen.
Ah, okay.
Aber um jetzt da mal einen Vergleich zu machen, also ich denke, der Artikel zu Johann Sebastian Bach in der Encarta oder im Brockhaus war vielleicht zwei ausgedruckte DIN A4 Seiten. Und
auf Wikipedia sind es zehn.
Ja,
ich weiß es gar nicht
mehr, glaube ich. Also wenn man da jetzt noch die ganzen Unterartikeln betrachtet, die jetzt da zuspielen. Also die Komplexität und auch die, man hat ja unendlich viele Ressourcen in dieser digitalen Welt und das war einfach eine neue Denkweise. Das fand ich sehr spannend. Random Fact, ich war sehr, sehr lange als Autor und Admin der deutschen Wikipedia tatsächlich aktiv und habe da in meiner Studentenzeit einige Artikel geschrieben, mitverfasst und auch ein paar Entscheidungen
getroffen.
Es
gibt ja auch so Treffen zwischen diesen
Gab es damals mehr als heute.
Echt?
Also was
krank.
Man da auch sagen muss, ist, dass die Anzahl der wirklich aktiven Leute auf Wikipedia jetzt so langsam wieder abflacht.
Ja, obwohl jetzt haben doch alle Leute Zeit, oder nicht?
Ja, jetzt haben alle, richtig, aber damals war Wikipedia noch im Aufbau und man konnte tatsächlich noch wichtige Informationen beitragen. Also es gab da wirklich Personenbiografien oder in meinem Fall jetzt mathematische oder informationstechnische Konzepte, die nicht hinreichend erklärt waren
Da ist es natürlich mega cool zu contributen,
aber jetzt ist eigentlich alles schon da. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie jeden Tag neue Dinge über Johann Sebastian Bach lernt. Und die drei Nobelpreisträger, die dann jedes Jahr neu dazukommen, die sind dann eigentlich schon relativ schnell abgefrühstückt.
Ja, ich sollte mal einen Wikipedia-Artikel über mich machen. Das wäre doch mal was.
Das geht leider nicht. Da gibt es Relevanzkriterien und unter anderem war es damals auch meine Aufgabe, die Relevanzkriterien zu
verifizieren. Also ich bin ja wohl relevant.
Und durchzusetzen.
Als was denn?
Vielleicht kenne ich sie noch auswendig. Als was möchtest du denn relevant sein?
Der Co-Founder des erfolgreichsten Podcasts in Pfaffenhofen über Nerdkultur und Gartenarbeit.
Bei Podcasts weiß ich es nicht, wie da die Relevanzkriterien sind, aber bei Audio generell war, glaube ich, die Grenze mal bei 5.000 verkauften Tonträgern.
Was?
Ja.
Das kriege ich ja nie hin.
Ja, siehst du mal.
Oder ich kaufe 5000 Mal meinen eigenen Song. Geht das?
Und einen Labelcode haben. Hast du einen Labelcode?
Also ich habe in DistroKid habe ich ein Label angegeben, ja.
Das hat aber keinen Labelcode. Also das war, glaube ich, auch nochmal damals wirklich vor Urzeiten. Also das war so die Zeit zwischen 2004 und 2010.
Naja.
Gut, als Wikipedia wird 20 einmal. Herzlichen Glückwunsch. Yay. 20 virtuelle Kerzen ausgeblasen. Und gute Sache, sind wir froh, dass es das gibt.
Wer auf jeden Fall nicht 20 wird, ist das beliebte Netzwerk Parler.
Genau, das wurde so gefühlt 20 Tage alt. Beliebt, Lukas, ich hoffe, bei dir ist es nicht beliebt.
Das steht so im Artikel.
Das Beliebte, das bei Rechten.
Oh, ups, ja, genau, das bei Rechten. Ups, ich habe es nicht ganz gelesen.
Also, um jetzt mal so die Historie gerade zu ziehen. Es gab ja mal einen Präsidenten namens Trump. Ich glaube, den gibt es immer noch. Der wird erst nächste Woche rausgeworfen.
Nee, er ist nicht mehr Präsident.
Er ist, glaube ich, ist noch President und President-elect. Oder
nee,
stimmt es so?
Nee, Joe Biden ist Präsident
genau,
jetzt.
Genau, es gab einen Präsident, ich habe es komplett richtig gesagt. Es gab einen Präsident namens Donald Trump und der hat auf sozialen Netzwerken Dinge gesagt, die nicht so geil sind und die eigentlich auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen haben unter anderem Twitter und Facebook, das haben wir letztes Mal schon gesagt, beschlossen, Trump und wahrscheinlich auch mit ihm Millionen andere davor und danach, und das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein, User von dieser Plattform ausgesperrt.
Ja.
Und dadurch ist letzten Endes eine Notwendigkeit oder eine Nachfrage entstanden nach einer Plattform, wo man so falsche Fakten oder als Fakten getarnte Lügen und rechte Hetze einfach so publizieren kann. Und diese Lücke hat geschlossen ein Projekt namens Parler. Also kommt wahrscheinlich vom französischen Parler, wie sprechen. Oder reden. Und diese Plattform, die wurde jetzt zuerst aus dem App Store geworfen von Apple, dann aus dem Google Play Store geworfen. Und das ist das neue Amazon AWS, hat jetzt die komplette Infrastruktur.
Boah, geil.
Die komplette Infrastruktur dieser Plattform abgesägt.
Ach, bei sowas freut mich immer. Also.
Was halten wir davon?
Ist natürlich schwierig, weil Meinungsfreiheit und
Das ist jetzt die Frage. Also letzten Endes haben wir jetzt, wir haben ein Monopol.
Ja.
Weil es ist, glaube ich, nicht mehr machbar für einen Akteur irgendwelcher Art, ein soziales Netzwerk aufzubauen, ohne dabei auf Ressourcen von Google oder Amazon oder Microsoft zuzugreifen.
Oder Apple.
Ja, Apple mit dem Store ein bisschen.
Ja, genau, ein bisschen.
Aber ich glaube jetzt mal, diese Backend-Strukturen, die Datenbanken, die Server, den Web-Traffic, den kriegt man, ohne einen dieser drei Player mit im Boot zu haben, eigentlich nicht mehr wirklich hin.
Das weiß ich jetzt nicht.
Es kostet unglaublich viel. Also man müsste Rechenzentren aufbauen, man müsste Rechenzentren betreiben.
Also ich finde, es ist möglich.
Es ist möglich, aber es ist nicht so einfach möglich. Und letzten Endes war das jetzt der Todesstoß für Parler. Also ich finde es super, dass diese Plattform jetzt nicht ihre bewussten Falschinformationen ins Netz blasen kann. Aber ich sehe es auch in der Hinsicht kritisch, dass drei große private Unternehmen letzten Endes entscheiden können, welche Plattformen am Netz teilnehmen können und welche nicht.
Ja, das stimmt schon. Und das ist schon krass.
Sehe ich schon ein wenig kritisch. Und dem anschließend ist dann auch das, was Merkel über ihren Regierungssprecher gesagt hat zur Stilllegung des Accounts von Donald Trump bei Twitter. Da hat Merkel das als problematisch bezeichnet und mit der Argumentation, dass es sein muss, dass ein Staat, dass ein Gesetzgeber dazu einen Rahmen setzt. Und da fand ich sehr spannend, was dazu dann The Ring aus einer amerikanischen Perspektive diese Woche im Podcast gesagt hat, dass sowas aus einer amerikanischen Sicht unglaublich nationalistisch und faschistisch ist.
Aha, warte, was?
Ja, das, genau. Also das, was Merkel gesagt hat. Also sie haben da tatsächlich Merkel in die Nähe von einem autoritären Regime gebracht. Also jetzt nochmal die unterschiedlichen Sichtweisen. Und ich habe das durch diesen Podcast zum ersten Mal verstanden. Meinungsfreiheit bei uns bedeutet, dass es eine gemeinsame Basis gibt, auf die man sich einigt, dass das im Gesetz festgelegt ist. Zum Beispiel, dass man keine Hakenkreuze zeigen darf und dass man vielleicht nicht irgendwie behinderte Menschen oder andere Minderheiten diskreditieren darf. Das ist ja bei unserem Grundgesetz gesetzlich festgeschrieben.
Ja, und in Amerika gilt man dann als Faschist, oder? Ja,
und in Amerika wird der Begriff der Meinungsfreiheit, Freedom of Speech, wird als Abwehrrecht gegenüber der Regierung betrachtet.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das repräsentativ für Amerikaner ist, weil ich höre auch ganz viel vor allem, vielleicht ist es bei Republicans so, das könnte sein, aber vor allem Lefties, also Democrats, haben oft das, ja, wohl, die werden dann auch als faschistisch oft dargestellt, ja, stimmt schon.
Also ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt in der europäischen Wahrnehmung von Meinungsfreiheit und in der amerikanischen Wahrnehmung von Meinungsfreiheit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es in Europa diese DSGVO gibt und das NetzDG und was da alles anhängig ist. In Amerika würde man eher sagen, es ist komplett okay, wenn Twitter und Facebook die Leute rauswirft, aber es ist nicht okay, wenn der Staat es fordert. Das ist die amerikanische Sichtweise.
Ja, stimmt. Die haben ja auch richtig Angst vor einem korrupten Staat.
Genau, ein korrupter Staat, ein Deep State, ein CIA, das irgendwie komischen Dinge tut. Das ist.
Deswegen wollen die auch noch ihre Guns haben, weil was, wenn der Staat
anfangen würde, Dinge zu tun.
Ja, also richtig.
Dieser feine Unterschied in dem Konzept der Meinungsfreiheit war für mich sehr erkenntnisreich.
Das ist krass. Ja, stimmt schon. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Freedom of Speech ist schon ein eher linkes Gedankengut, oder?
Ich glaube, in der europäischen Sicht ist es ein linkes Gedankengut oder ein liberales Gedankengut.
Aber ich glaube, in Amerika auch.
Ich bin mir nicht sicher.
Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das wäre eher von einem Democrat diese Sicht.
Ich weiß
weil
es nicht.
Zumindest
ich glaube auch an ein Erzkonservativer, wenn nicht sogar stark rechtsextremistischer, radikaler Republikaner, könnte auch sagen, mein Freedom of Speech ist es eben, Hassbotschaften, Hassnachrichten ins Netz zu posten.
Das kann auch sein, ja, stimmt schon.
Also ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass dieser Begriff von jedem Ohr anders gehört wird. Das ist, glaube ich, die Lehre, die man daraus ziehen kann. Also zumindest habe ich diese Lehre daraus gezogen, dass mein Verständnis von einer Meinungsfreiheit in einem digitalen Kontext nicht zwangsläufig überall auf dieser Welt, selbst in kulturell verwandten Gesellschaften wie den USA, gleich rezipiert und aufgenommen wird.
Ja, schwierig. Aber wollen wir nicht zu sehr into the
wollen wir nicht zu sehr philosophisch
Politik,
werden, weil
ja, genau.
Schwieriges Thema, aber
richtig.
ich habe was gelernt, das ist so die Kurzzusammenfassung und auch da die Dithering von Ben Thompson und John Gruber, sehr zu empfehlen, zwei sehr intelligente Herren älteren Alters, die über Netz und andere Dinge reden, manchmal auch über Baseball.
Dann reden wir nochmal weiter über Politik, würde ich behaupten.
Reden wir nochmal weiter über Politik und schlittern mit diesem Thema dann auch in unser Thema der Woche.
Richtig.
Also, es ging letzte Woche auf Twitter ein Hashtag rund, der den Titel trug, macht die Büros zu oder macht Büros zu. Und ich habe das, muss ich sagen, mit starkem Interesse und durchaus einer gewissen Verwunderung verfolgt, wie ungewöhnlich und wie schwierig es wohl für viele Arbeitnehmer, Arbeitgeber und generell Firmen ist, Homeoffice zu etablieren.
Ja. Ich weiß bloß nicht, warum.
Ich weiß es auch nicht. Also letzten Endes ist irgendwie die gesamte Wirtschaft ist irgendwie gerade noch so völlig unterwegs wie sonst auch, während Restaurants und Kulturbetriebe schließen.
Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal und mach einfach so weiter.
Wir machen einmal so einfach so weiter wie bisher.
Und ja.
Das wurde hart diskutiert und ich will eigentlich gar nicht in diese Diskussion einsteigen. Ich will was Positives daraus ziehen, nämlich mal aufzeigen, das wollen wir zwei gemeinsam hier als Thema der Woche, nämlich mal aufzeigen, welche Technologien und welche Möglichkeiten es gibt, im Homeoffice zu arbeiten.
Richtig.
Und vielleicht kann das einen Beitrag leisten, dass die eine oder andere Firma oder das eine oder andere Team Möglichkeiten findet, dass man jetzt nicht seine Bürotätigkeit mit inmitten der Pandemie zu
einzustellen.
Im Büro machen muss.
Also ja,
im Büro. Wir haben es als Firma auch geschafft, ich glaube von einem Tag auf den anderen. Das ist zumutbar und das kann man machen.
Und ich finde auch nochmal, unsere eigene Meinung ist dazu, Homeoffice, ja. Also,
genau, also jetzt ist Homeoffice angebracht. Ja. Es gibt eigentlich keine Gründe dafür, darauf zu verzichten. Man kann mit wenig teuren und akzeptablen Technologien Homeoffice einrichten.
Richtig.
Wie das dann skaliert im großen Enterprise ist ein anderes Thema, aber für den durchschnittlichen kleinen Mittelstand, für kleinere, mittlere Unternehmen ist die Lösung eigentlich ziemlich evident. Und die erste Möglichkeit, die man da hat, ist ein VPN.
Genau, denn die heutige Folge wird unterstützt von NordVPN.
Leider nicht. Und ich glaube, NordVPN verkauft ja auch kein Firmen-VPN.
Nein,
ich glaube, die verkaufen nur
privat.
Genau, ich will Netflix schauen mit norwegischen Game of Thrones.
Ja, oder ich möchte nicht erwischt werden, wenn ich, keine Ahnung, Kinderpornos gucke.
Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so das gute Geschäftsmodell, aber wir schauen uns VPN an. Das ist ein virtuelles, privates Netzwerk, Virtual Private Network. Und wie funktioniert das denn? Weißt du das?
Oh, du fragst mich hier Sachen.
Hey.
Darauf war ich nicht vorbereitet. Also ich benutze es täglich, aber wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Man verbindet sich mit einem Server und hat irgendwie Credentials und dann ist man halt in diesem Netz irgendwie
genau,
drin.
Genau, also letzten Endes ist es so, ich versuche es mal ganz, ganz, ganz plakativ zu beschreiben. Man hat ja so eine Netzwerkkarte oder so einen WLAN-Chip in seinem Rechner drin. Und was ein VPN auf der Client-Seite, also bei mir auf dem Rechner, macht, ist, es tut so, als wäre ein Stück Software so eine Netzwerkschnittstelle.
Ah ja, genau, der hat einen virtuellen Netzwerkadapter.
Genau, so einen virtuellen Netzwerkadapter. Genau. Und dieser virtuelle Netzwerkadapter tut dann so, als wäre er das Netzwerk.
Richtig.
Und dahinter ist aber ein sogenannter Tunnel, also ein abgesicherter Tunnel. Und dieser Tunnel ist eine ganz normale Verbindung über TCP/IP, die verschlüsselt ist und die dann eine Gegenstelle zum Beispiel in der Firma hat.
Warum hast du das Deutsch ausgesprochen? Wer sagt denn TCP/IP?
Ich?
TCP/IP. Genau.
TCP/IP.
Für die normalen Informatiker. Einfach nochmal Markus schäden. Das liebe ich.
Ja, unbedingt.
Ja.
TCP/IP. Und dann kommt am Ende der VPN-Server zum Einsatz, der dann diesen Verkehr von diesem virtuellen Netzwerk-Interface entgegennimmt und das dann in das Netzwerk so reinroutet, als wäre es ein ganz normaler Anschluss, der kabelgebunden im nächsten Raum ist.
Genau.
Und der Effekt ist dann ein ganz, ganz, ganz einfacher. Man hat sein Firmennotebook oder im absoluten Notfall auch einen privaten Rechner. Und dieser Rechner, für den sieht es so aus, als würde er sich physikalisch im Firmennetzwerk befinden.
Richtig.
Was könnte denn da ein Problem sein?
Ein Problem?
Ja, also technisch sehe ich da mehrere Probleme. Einmal muss der ganze Quatsch eingerichtet werden.
Richtig.
Und man könnte sagen, das kostet ja Geld. Und die Antwort ist ja und nein. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kann man diese Lösung auch über Open Source Software
implementieren. Weißt du was? Ganz einfach. Man holt sich eine Fritzbox.
Hey, genau, weil das ist nämlich die nächste Geschichte. Man muss sich wirklich, wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich krass anstellen, um zumindest im Consumer und im Bereich von mittelständischen Unternehmen eine IT-Lösung zu kaufen, die das nicht vorsieht. Also wenn man zum Systemhaus XY geht oder selbst wenn man jetzt irgendwie das Grafikbüro ist und seine Fritzbox in der Ecke stehen hat, ist meistens eine VPN-Lösung schon dabei und die verwenden unter der Haube dann auch diese Open-Source-Lösung, die man sich dann in einem professionelleren Kontext selber aufsetzen kann. Das wäre in dem Fall OpenSSL und die Clients, die man dann auf den Windows- oder auf den Mac-Systemen verwendet, wären dann zum Beispiel Tunnelblick oder OpenVPN unter Windows.
Unter Linux hat man, glaube ich, nativ einen VPN-Adapter.
Genau, da gibt es, die laufen als Kernel-Module, zumindest als ich das letzte Mal verwendet habe.
Genau.
Tab und Tun, glaube ich.
Ja, zumindest auf Ubuntu. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Distributionen ist.
Genau, und da gibt es auch eine schöne UI dafür, mit der man das dann ganz konfigurieren kann. Und wenn man eine richtig große Lösung möchte, dann geht man zu Cisco. Die haben dieses Anywhere VPN, welches eigentlich so ein bisschen der Markenstandard geworden ist. Das hatte auch meine alte Uni und einige unserer Kunden haben das. Und damit kann man dann von seinem Remote-Rechner auf die Firmeninfrastruktur zugreifen.
Richtig.
Ganz wichtig ist dabei, das Routing nicht zu verbummeln, weil wenn man das Routing falsch macht, dann kann es schon sein, dass unnötigerweise ganz viel Verkehr über dieses VPN läuft. Da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man das tut.
Genau.
Also man könnte zum Beispiel sagen Route All, das würde bedeuten, dass jeder Verkehr, der von dem Rechner ausgeht, dass der dann auch ins Firmennetz geht. Also auch wenn ich jetzt google.com aufrufe hier vom Homeoffice aus, bei Route All würde die Anfrage zuerst in die Firma gehen und von der Firma dann wieder ins Internet.
Was natürlich nicht so schlau ist. Ziemlicher
Crap ist, weil ja. Wenn ich dann ein YouTube-Video anschaue über ein wichtiges Programmiertutorial, das ich mir unbedingt reinziehen möchte oder nebenher Spotify höre, dann geht auch dieser Verkehr über das Firmennetzwerk.
Und das muss ja nicht. Also
das muss nicht, genau.
Richtig.
Deswegen ist es eigentlich richtig, da über eine Subnetzmaske oder über ein intelligentes Routing nur den Verkehr tatsächlich in dieses VPN zu leiten, der tatsächlich auch dorthin gehört.
Für Tech-Firmen würde ich noch sagen, was auch wichtig ist, ist DNS. Also wenn ihr intern DNS konfiguriert habt, da hatten wir schon ganz viele Probleme. Das ist gar nicht so easy, das zu konfigurieren, zumindest in unserem Setup. DNS-Server.
Da würde ich auch auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, benennt auch in eurem internen Netz die Geräte so, als wären sie im Internet. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel die Domain mycompany.com habt, dann schaut auch, dass eure Devices intern im internen Netz mydevice.mycity.mycompany.com heißen, damit ihr auch dann, wenn dieses Mixed Routing erfolgt, da nicht irgendwie bei den Homeoffice-Geräten in Probleme kommt.
Ja.
Also die Benennung, also nicht nur DNS, sondern auch der tatsächliche Aufbau der Adressen ist da eine relativ wichtige Sache.
Das stimmt auf jeden Fall.
Genau, und es geht auch dann letzten Endes mit dem iPhone und mit den Android-Geräten und das ist vielleicht der beste Effekt, den man da hat, weil was im Homeoffice funktioniert, funktioniert auch mobil. Ja. Also wenn man so ein VPN aufgesetzt hat, dann ist es auch überhaupt kein Problem, mal unterwegs irgendwie im Auto auf der Autobahn beim Kunden sein Handy rauszuholen. Und
nein, das Handy sollte man nicht rausholen, wenn dann über Sprachsteuerung, weil auf der Autobahn hat man nicht sein Handy in der Hand.
Ich bin doch Beifahrer, Lukas, natürlich.
Ach so. Das hast du aber nicht dazu gesagt.
Ja, das hatte ich vergessen natürlich.
Ja,
okay. Ich käme natürlich nie auf die Idee auf der Autobahn mit.
Das macht bitte keiner.
Wozu gibt es denn diese ganzen Fahrerassistenzsysteme? Gut, anderes Thema. Man kann, wenn man unterwegs ist und außerhalb vom Office ist, natürlich auch mit seinem iPhone, dann zum Beispiel auf Dokumente im Share zugreifen oder mal schauen, was im Git so los ist oder ob ein Bild fehlschlägt oder nicht.
Viel besserer Vergleich oder Beispiel, wenn ihr in der Bahn sitzt, dann könnt ihr das
sehr
natürlich
gutes Beispiel.
Unterwegs.
Wenn man in der Bahn sitzt, dann kann
richtig,
man
weil da darf man das Handy auch rausholen.
Weil man hat in ganz Deutschland natürlich super Internet, vor allem im IC.
Das ist ja jetzt nicht, holt euer Handy nicht auf der Autobahn raus, okay? Dankeschön.
Sehr gut. Dann, was ist denn die zweite Möglichkeit? Also wir haben jetzt diese VPNs gebracht, da muss man jetzt mal sagen, was ist da der Kontext? Ich habe dann immer noch mein Notebook, das ich vielleicht auch in der Firma die ganze Zeit rumstehen habe oder meinen privaten Rechner zu Hause und da läuft dann eigentlich auch ein eigenes Betriebssystem und eine eigene Software drauf. Nachteil da ist, dass ich eigentlich rein theoretisch in der Lage wäre, da zum Beispiel jetzt einen USB-Stick reinzustecken und hochgeheime Informationen von diesem Notebook runterzuziehen.
Ja.
Und das ist in manchen Kontexten nicht so gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Hochsicherheitsbereich arbeite, wo die Dokumente einer ganz, ganz starken Klassifizierung unterliegen, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn diese Dokumente auf einem Rechner in irgendeinem x-beliebigen Haushalt quer über die Republik verteilt rumliegen. Deswegen gibt es noch ein deutlich sichereres Konzept und das sind die virtuellen Desktops.
Richtig.
Und die funktionieren anders als ein VPN. Die funktionieren nämlich so, dass das komplette System nach wie vor an einem anderen sicheren Ort liegt. Zum Beispiel in der Firma. Also das wäre dann der Rechner in der Firma. Und man greift dann über einen Client sozusagen als Video-Guckloch auf diesen Rechner zu. Guckloch.
Ja. Also per VNC zum Beispiel.
Per VNC zum Beispiel oder über andere proprietäre Technologien. Da ist Cisco zum Beispiel, Citrix zum Beispiel ziemlich stark oder VMware. Und man kann dann diese Rechner von zu Hause aus fernbedienen.
Genau.
Was ist denn da der Nachteil? Also ich kenne da einen ganz großen Nachteil und der bringt mich regelmäßig zur Weißglut.
Das funktioniert nicht gut.
Ja, es funktioniert deshalb
also
nicht gut.
Weil die Internetverbindung vielleicht nicht gut ist oder weil das nicht gut übernommen wird. Ich weiß
genau,
es nicht.
Genau, also man hat meistens eine Latenz. Also ja. Man muss sich vorstellen, es funktioniert es nicht so wie bei einem VPN, dass man lokal arbeitet auf seinem Rechner, sondern man bedient letzten Endes den Rechner, der in einer ganz großen Distanz liegt. Und jeder Tastenanschlag geht dann erstmal ins Netzwerk, wird da ins Netz, ins Internet, wird dann, kommt auf dieser Maschine an, dann wird nur ein Videobild von dem Bildschirm übertragen. Und das ist insbesondere, wenn man ein schneller Tipper ist oder wenn man schnell mit der Software interagieren möchte, unglaublich latenzbehaftet und es macht echt keinen Spaß.
Ja, das kann ich bestätigen auf jeden Fall.
Und man hat auch ganz viele Probleme, zum Beispiel Steuerung C, Steuerung V geht dann meistens nicht zwischen dem Hostsystem und dem internen System.
Naja, aber also wenn du in dem Workspace arbeitest, ist es ja auch kein Problem eigentlich.
Ja, aber man, ja, die Folge ist dann meistens die, dass wenn man irgendwie eine Knowledge-Recherche machen möchte, weil man jetzt irgendwie nicht weiß, wie was geht, dann ist das einfach so nervig auf diesem ewig lahmen, auf dieser ewig lahmen Kiste,
ja, das stimmt schon,
dass man dann woanders googelt und dann landet man zwangsläufig irgendwie in der Inception. Und
das hört sich so an, als würdest du da Erfahrung haben.
Wie, habe ich damit Erfahrung? Das haben wir Projekte oder sowas machen?
Nein.
Und es macht wirklich keinen Spaß. Also es ist sehr, 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 sehr nervig, zumal dann auch die Farbtiefe nicht richtig übertragen wird, Animationen kommen nicht richtig an. Also es hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Nachteile für professionelle Benutzer. Also ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, dass eine klassische Büroarbeit, wo ich jetzt nicht mit viel Softwareprodukten interagiere und wo ich eher operative Aufgaben habe, dass das vielleicht ganz gut funktioniert. Aber für einen Pro-User in einem techniknahen Umfeld ist das meistens ziemlich crappy. Und wer da eine Cloud-Lösung möchte, das vielleicht noch zum Schluss, also wer da tatsächlich jetzt eine Firma hat und sagt, ich möchte diese Technologie verwenden, weil ich bin irgendwie in einem sicheren Umfeld unterwegs. Man kann diese virtuellen Desktops auch im AWS laufen lassen, also bei Amazon.
Und das heißt dann auch AWS, weil das sind dann die Amazon Workspaces.
Genau, und die funktionieren eigentlich halbwegs okay. Also Amazon hat da eine hinreichend große Bandbreite und man kann damit auch eine beliebige Anzahl von diesen Workspaces skalieren, falls man jetzt tatsächlich in der Not ist, irgendwie 30, 40 Mitarbeiter mit solchen Workspaces auszustatten und man ist nicht in der Lage, das in seinem eigenen Rechenzentrum oder in seinem eigenen Serverschrank zu machen.
Ja.
Dann
sind wir fertig, oder?
Sind wir mit den großen Technologien fertig. Es gibt dann auch kleine Technologien, die natürlich im Homeoffice wichtig sind, aber die waren jetzt nicht im Fokus unseres Plädoyers, dass man natürlich auch Software braucht wie Slack, wie Zoom, um Videokonferenzen zu machen.
Vielleicht jetzt nicht Zoom, sondern was
ja,
anderes.
Was Besseres, Microsoft Teams zum Beispiel
genau.
Oder Jitsi, ist, denke ich, selbstverständlich.
Ja, aber das, also das kann man ja auch aufsetzen, das ist ja jetzt auch kein
genau, also das
Riesenaufwand.
Genau, das sind Dinge, die kann man monatlich bezahlen und die kosten so wenig, dass es eigentlich nicht eine Frage sein sollte, ob man das bezahlen kann oder nicht. Also ich glaube, so eine Office, so eine Microsoft 365 Lizenz kostet 9 € pro Nase pro Monat.
Und die sollte man eh haben. Also
die sollte man eh haben, wenn man
ich meine, man muss ja auch Kundenkontakt haben. Wie soll man das dann machen?
Man muss ja irgendwie seine Rechnungen schreiben und wenn man das mit Word macht, dann kauft man sich am besten diese Lizenz.
Ja.
Also da irgendwie nicht in der Lage zu sein, über Cloud-Lösungen zu arbeiten. Ich hoffe nicht, dass es da irgendwie Firmen draußen gibt, die so noch arbeiten.
Ja.
That's it. Es gibt eigentlich keinen Grund, die Leute nicht ins Homeoffice zu lassen, zumindest keinen technischen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es so einen kulturellen Grund gibt tatsächlich, also dass die Arbeit im Office so implizit einer anderen Wertschätzung unterliegt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man, glaube ich, mal an seinen Werten und an der Arbeitsatmosphäre und der Arbeitskultur arbeiten, wenn das tatsächlich das Problem sein sollte.
Finde ich auch.
Und deshalb...
Ich meine, bei uns funktioniert es ja.
Ja, und ich glaube, bei anderen Firmen funktioniert es auch.
Ja, denke ich auch. Also, dass man da so eine Angst haben muss, dass dann irgendwie keiner mehr arbeitet. Da, entweder sieht man halt einen Fortschritt oder man sieht keinen Fortschritt. Und wenn es keinen Fortschritt gibt, dann raus mit dem.
Ich glaube, dass das ganz große Problem ist, dass... In den Firmen, die sich jetzt gegen das Homeoffice sträuben, dass da das Management den Überblick verloren hat, wer eigentlich was arbeitet und wie diese Person gesund zur Wertschöpfung der Firma beitragen kann. Und wenn man diesen Überblick nicht hat, dann ist es wahrscheinlich ein naheliegendes zu sagen, ich möchte die Leute nach Zeit bezahlen, die sie eben von ihrem Leben in meiner Firma verbringen. Und wenn das die Kultur ist, dann ist es vielleicht keine gesunde Firma. Sind jetzt meine zwei Cents.
Ja.
Gut.
Code der Woche.
Kommen wir zum Code der Woche. Ich setze hier nochmal eine Kapitelmarke, damit wir das später wieder finden. So, der Code der Woche. Ich habe in ZApp, das haben wir jetzt schon öfters mal erwähnt, das ist so ein Netflix für Mac-Applikationen, eine wunderbare App gefunden, die heißt DevUtils. Und das ist großartig, weil diese Software löst eine ganze Handvoll oder zwei Hände voll Mini-Problemen, vor denen man eigentlich ständig steht als Entwickler.
Oh, YAML to JSON, JSON to YAML, geil.
Ja, genau. Also es sind einfach so ein paar Workflows, ein paar Schritte, die man ständig machen muss. Die sind in dieser App über eine Sammlung von Tools subsumiert.
Nice, das ist echt cool.
Unix-Time-Converter, man hat man hat irgendwo eine Unix-Timestamp gefunden und man muss jetzt schauen, welche Uhrzeit war es denn. Man möchte einen JSON-String formatieren, man möchte wissen, was in einem JWT drin steht, man möchte eine Regex mal ausprobieren und eine URL-Encoding decoden. Base64 encoden, decoden. Man hat einen Query String von einem Request und möchte den in JSON formatieren, um ihn als Post zu versenden und tausend andere Dinge
kann. Und der ist auch offline, also das ist schon...
Genau, und das Ganze funktioniert offline und man muss nicht irgendwie irgendein halbleviges JavaScript-Tool im Internet suchen. Das ist
ja, weil tatsächlich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft habe ich schon JSON-Formatter in Google eingegeben, um einen JSON-Formatter zu haben, weil ich keinen Bock hatte jetzt irgendwie, weiß nicht, welche Anwendung kann jetzt JSON gut formatieren, so ein Scheiß.
Ja, ich habe da so ein kleines Python-Skript geschrieben, das es dann von der Standard-Out und Standard-In liest. Aber das kann ich mir jetzt sparen, weil dieses Tool subsumiert
alles. Ja, schon geil, muss ich sagen.
Kostet 15 Euro, wenn man es einmalig kaufen möchte oder eben die 9 Euro, die ZApp im Monat kostet. Ich habe es jetzt in der kurzen Zeit, wo es draußen ist, schon gefühlt 10, 20 Mal verwendet.
Echt?
Ja, tatsächlich.
Oder lügst du gerade?
Ich lüge nicht. Also den JWT-Debugger, du weißt, ich habe letzte Woche ziemlich viel mit OAuth rumgearbeitet.
Ja, ich auch.
Auch an der API, die wir jetzt von einer proprietären Lösung auf OAuth umstellen, beziehungsweise OpenID. Und da war der JWT-Debugger und auch der Query String to JSON immer ein guter Freund.
Oh mein Gott. Smart Detection. DevUtils automatically detects the right tool based on your clipboard content.
Das ist doch auch
schön. Copy Text und dann diesen unglaublich langen Shortcut, aber dann macht er das. Alter, das ist ja übel geil. Heiliger. Okay, das ist echt geil, das muss ich mir installieren.
Genau, ich bin ein großer Freund von diesem Tool. Vielleicht taugt es euch auch.
Ja, sehr cool.
Gibt es, glaube ich, nur von Mac. Ich schaue es nochmal nach.
Ja. Wer benutzt denn Windows?
Download App. Ich schaue jetzt nochmal.
Nee.
Könnte auch sein, dass es...
Ich glaube nicht.
Nee, also es steht hier tatsächlich nur als...
Obwohl, 1 year of updates for 2 devices. Aha, okay. Naja, das ist der Code der Woche. Sehr cool, guckt euch's an. devutils.app.
Genau, Code der Woche, devutils.app in Setup oder als 15 Euro Investition.
So. Dann kommen wir zum No-Code der Woche.
Den du dir gerade vorhin geschoppt hättest. Ja, was ist es denn, Lukas?
Fast spontan einfach gekauft hätte, weil ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool. Es ist die Couch-Console. Und zwar, das ist einfach so eine Box, wo also man...
Erstmal ist es ein Kickstarter-Projekt.
Ist ein Kickstarter-Projekt.
Also man kann da sein Geld hinschicken und kriegt da nie was. Das so genau. funktioniert Kickstarter.
Genau. Und ja, aber hier steht doch, ich müsste das doch, na egal. Auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert, du hast so, das ist quasi so eine viereckige Box und du hast zwei Bereiche, wo du jeweils irgendwelche Einsätze hast. Du kannst dann da zum Beispiel so einen Getränkehalter-Einsatz machen, der so ein Gyroscope quasi drin hat, dass es nicht umfliegt. Also, dass es quasi immer gerade bleibt und wenn du dagegen kommst, dass das nicht rausspillt, das Getränk. Und dann kannst du in eine Box kannst du dann die Snacks reintun und auf die andere, auf so eine Ablagefläche kannst du dein Handy reintun und den Controller und vielleicht die Fernbedienung, damit du die halt nicht verlierst.
Das ist so ein Manager für Couch-Utensilien, genau, ich glaube, so genau. kann man es nennen.
Und ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool, weil ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich guck einen Film mit einem Kumpel. Oder ich gucke einen Film mit mehreren Kumpels auf meiner Couch. Also mit mehreren Kumpels geht nicht, wegen Corona.
Wenn Corona vorbei ist genau. und du diese Box hättest, dann wäre die Welt super.
Ja, das wäre echt geil, weil ich muss sagen, ich tue das dann zwischen uns und dann habe ich da zum Beispiel zwei Getränke drin und Snacks. Und dann kann man die einfach rausnehmen und muss nicht Angst haben, dass da das... umfällt und ich muss es auch nicht auf den Tisch stellen und nach vorne gehen jedes Mal und da kann es dann auch umfallen oder was weiß ich. Oder ich könnte die Box auch einfach auf den Tisch stellen und dann da das haben. Also es ist schon, ich muss sagen, es ist schon cool.
Also was ich da am meisten mag, ist, dass es einfach einen modularen Aufbau hat. Das heißt, ich kann da unterschiedliche Einsätze reintun und ich kann auch, und das ist, glaube ich, das Coolste, mein Getränk reinstellen und es wird automatisch über die Schwerkraft so gyroskopartig in die richtige Position
gebracht. Komm, ich kauf's mir jetzt.
Es kostet 90 Euro.
Es kostet, ja, wenn du zwei kaufst, kostet es zwei. Dann kostet es nur 150.
Und wer kriegt die zweite, Lukas? Ja, kauf bitte zwei.
Ich kauf zwei. Soll ich es echt machen jetzt? Also ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool und ich stelle mir das auch richtig geil vor. Vor allem, du könntest den ja auch mitnehmen. Ich sag mal, ich bin bei einem anderen Kumpel, also ich bin bei einem Kumpel.
Du kannst dann Chips mitnehmen, die dann in dieser Box sind.
Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich nehme die Chips halt mit in der Tüte und habe halt die Box auch noch dabei und dann kann ich die halt dann da hinstellen. Und es ist gar kein Stress und das ist eigentlich voll geil und dann kann man, das ist schon cool. Ich glaube, ich mach's. Soll ich machen?
Also du fragst ja jemanden, der weder Couch noch Fernseher hat. Ich habe keinen Plan.
Komm, ich mach's, Leute, ich mach's.
Da musst du aber auch hier im Podcast von Nessa da einen Charger eingebaut. Das ist natürlich
es
schon.
Es ist halt auch, es ist schon geil. Ich muss sagen, es ist schon cool. Ich mach's jetzt, Leute. Ich mach's, ich kauf's. Ich muss ein Konto erstellen bei Kickstarter.
Gibt's jetzt überhaupt noch welche von den
Blitz? Ja, gibt's noch. Komischerweise hat sich die Zahl erhöht. Von
ach echt, haben ja. die da vielleicht haben die
nee,
da vielleicht?
Das können die ja gar nicht, aber vielleicht haben sie ein paar abbestellt oder so, ich weiß es nicht.
Also ja, sie haben es tatsächlich geschafft, von den 12.000 Euro avisierten Einnahmen komplett zu überbuchen mit 1.500.000 und es geht noch 19 Tage, also wer immer mal auf der Couch Dinge tun
ich
glaub, wollte.
Ich glaube, ich mache das, ich finde das ziemlich cool. Das
ist dein Geld, du kannst mir tun lassen, was du willst.
Ich mache das jetzt. Leute, ich kauf's. Ich gebe dann Feedback im Podcast.
Dann gönn dir.
Es sieht schon cool aus.
In welcher Farbe? In diesem Einhornblau?
Ach, keine Ahnung. Irgendwas, ist mir egal. Ich glaube, ich kann die gar nicht auswählen. Irgendeine Version kriege ich jetzt einfach.
Sehr gut.
So, Konto einrichten. Okay. Kartennummer. Ach, das muss man mit Dings. Ach, das ist Kreditkarte.
Ja, Kreditkarte.
Ach, Mann, ich hab kein Guthaben auf der Kreditkarte.
Tja. Dann hat sich das schon erledigt in diesem Sinne.
Ach Mann, oh.
Das war's für heute. Lukas versucht jetzt noch irgendwie Geld auf seine Kreditkarte zu kriegen. Und wir wünschen euch eine gute Woche. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
N26.
Das ja, aber da habe ich kein Geld gerade drauf.
Dann hast du bei deiner Volksbank keine Kreditkarte?
Nee, die muss ich auch aufladen. Die ist auch prepaid. Ach, Mann.